Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Das ist Bern einfach vom Donnerstag, 10. Oktober 2024. Am Mikrofon hier in Bern, Dominik Feusi, in Zürich, der Alex Reichmuth. Hoi, Alex.
Sali, Dominik.
Ja, heute Nachgang zur Bundesratssitzung ist nicht wahnsinnig viel los gewesen. Der Albert Rösti hat noch gesagt, warum dass wir die Engpassbeseitigungen machen sollen. Aber sonst ein paar eigene Geschichten tun wir beleuchten heute. Nämlich, das habe ich heute Morgen gebracht, EU-Staaten drängen auf schnellere Abschiebungen und die Schweiz macht mit. 14 EU-Staaten, darunter Deutschland und Frankreich, haben zusammen mit Schweiz, Norwegen und Liechtenstein, also insgesamt sind es 17 Länder, haben einen Brief der EU-Kommission geschickt, weil sie klarere Regeln wollen für die Rückschaffung. Und sie wollen insbesondere, das habe ich noch interessant gefunden, es soll so klar sein, denn die Rechtsgrundlage, dass es weniger Spielraum gäbe für Auslegungen durch den Europäischen Gerichtshof EuGH. Das ist dann ja auch für die Schweiz relevant, weil das Bundesgericht sich in der Regel an dieser, ohne dass es müsste, aber in dieser Rechtsprechung so ein bisschen anschliesst. Ist noch interessant, weil man ja immer ein bisschen in der Schweiz ein bisschen Verdacht hat, der Beat Jans macht nichts. Aber muss man jetzt mal auch zugestehen, da hat er jetzt mitgemacht, wie viel das bringt zu dem Problem, das du letzte Woche ja beleuchtet hast, eben, dass wir 43'000 vorläufig aufgenommen haben, die eigentlich müssen heim, aber wo man nicht kann oder nicht will zurückschaffen. Ja, das werden wir dann sehen. Wie tönt das für dich? Bringt das etwas, die europäische Zusammenarbeit? Oder?
Ja, also bei mir ist ein bisschen die Botschaft, höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, ja. Dass die EU in Sachen Asyl irgendetwas zustande bringt, etwas Konstruktives, das glaube ich nicht. Das ist einfach zu bürokratisch, zu weltfremd, dass man da irgendwie auch das neue System, das da kommen soll mit Aussengrenzen, die Verfahren und der Verteilung, denn das wird nie funktionieren. Und auch die Rückschaffung, wenn man das zusammen macht, ich glaube, am Schluss muss jedes Land für sich allein schauen und das Problem versuchen, irgendwie zu lösen.
Für mich ist es auch ein bisschen ein Test, oder? Die EU sagt ja immer, eben mit EU Zusammenarbeit geht eigentlich alles besser. Und da bei dem Thema, wenn sie da versagt, oder, dann wird es noch mehr Wahlresultate geben, wie in Frankreich, wie in Holland, wie in Österreich, wie in deutschen Bundesländern. Die EU ist natürlich unter Druck, das Thema anzugehen, wenn sie da, wie du durchaus begründet voraussehst, wenn sie da wieder scheitert, dann ist es nachher allen klar, dass es keine EU-Asylpolitik gibt.
Also das ist mir jetzt schon längstens klar. Also ich habe genau. Am Schluss muss einfach jedes Land seine Grenzen schützen und schauen, dass nur die Leute reinkommen, die ihnen sollen kommen.
Ja. Ich bin gespannt, was daraus rausschaut. Beim Nebelspalter tun wir sicher auch die internationalen Entwicklungen diesbezüglich beleuchten. Weil das ja auch hier in Bern oft das Argument ist, ja, das kann man immer nur mit der EU. Eben ich glaube auch, am Schluss die Hausaufgaben müssen wir als Schweiz selber machen. Gut, jetzt gehen wir zu einer zweiten Geschichte. Das habe ich gut gefunden von dir. Es geht um die europäischen Autobauer. Die sind nicht zufrieden mit der Klimapolitik. Sie wollen eine Anpassung der Klimaziele. Sie wollen faktisch ihre Neuwagenflotte, den CO2-Ausstoß, nicht so extrem senken, wenn ich das richtig begriffen habe. Um was geht es genau?
Ja, also die europäischen Autobauer, die Autoindustrie ist wahnsinnig unter Druck. Also sie verkaufen man ziemlich wenig Auto. Dazu kommen chinesische Anbieter, die hier auf den Markt drängen, vor allem bei den Elektromobilen. Und jetzt sollten sie auch noch die Klimaziele einhalten und das heisst, nächstes Jahr darf ein Neuwagen, der verkauft wird in Europa, noch 94 Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Und das Ziel ist eigentlich nur erreichbar, wenn man natürlich ein Teil von den verkauften Fahrzeugen Elektrofahrzeuge sind, weil die werden mit null Emissionen verrechnet und wenn man das so ein bisschen umrechnet, müsste jetzt nächstes Jahr die Autoindustrie 25% Elektromobil verkaufen. Fakt ist aber, dass es einen totalen Einbruch gibt bei diesen Verkaufszahlen. Das sind jetzt im Moment noch 14%. Und das würde dazu führen, dass die Autoindustrie nächstes Jahr bis zu 15 Milliarden, also in einem Jahr, müsste an Strafzöll zahlen. Denn solche sind vorgesehen, wenn eben die Ziele nicht erreicht werden. Das ist natürlich eine Katastrophe für die Industrie.
Also das Verrückte ist ja eben, die Kundinnen und Kunden kaufen die Elektroautos nicht so fest, wie sie müssten. Darum kommt die Autoindustrie ein Problem über, weil die Elektroautos offenbar nicht so beliebt sind, wie die EU-Kommission will. Aber die Strafzahlung muss dann die Industrie leisten. Also faktisch muss die Industrie irgendwie wird bestraft, weil die Kunden sich nicht so verhalten, wie die EU-Kommission will. Sehe ich das richtig?
Absolut perverses System. Ja. Und man sieht auch hier, wie jetzt mal in dieser Klimapolitik einfach der Wunsch und Wirklichkeit auseinandergeht. Also der Wunsch, man tut da schöne, hehre Ziele vereinbaren, eben nächstes Jahr noch 94 Gramm, dann 2030 noch 49 Gramm und im 2035 dann sind es dann 0 Gramm, also nur noch Elektrofahrzeuge. Und jetzt ist einfach die Wirklichkeit so, dass halt die Leute einfach irgendwie Vorbehalte haben gegen die Elektrofahrzeuge. Sie haben das Gefühl, das ist immer noch zu teuer. Und sie können es nicht laden und ich bleibe dann irgendwie stehen auf der Autobahn. Und die Folge ist jetzt halt einfach, dass dann die Automobilindustrie muss bluten und das hat die Folge, dass eben auch die Deindustrialisierung könnte weitergehen und darum schlägt jetzt eben der Verband von den europäischen Autobauern Alarm.
Ich finde das noch verrückt, oder? Weil, also in der Schweiz gibt es man sagt dann dem, das ist so ein Orwellsches Wort, Absenkpfad, oder? Von dieser flotten CO2-Ausstoss, eben, wo man nur erreichen kann, wenn die Leute Elektroauto kaufen. Da gibt es bei uns ja auch, das ist so ein richtiges autoritär, totalitäres Mittel, um die Leute am Schluss zu zwingen. Oder wahrscheinlich die Autoindustrie, weil irgendwann an einem bestimmten Punkt fahren sie besser, wenn sie jedem Käufer von einem Benzinauto einfach nur ein Elektroauto nachwerfen, oder irgendwie. Oder das kommt sie vielleicht irgendwann billiger, vor allem wenn die Strafzöllen so hoch sind, oder?
Ja. Und man sieht es ja auch bei anderen Sachen, also dass da eben Wunsch und Wirklichkeit auseinandergehen. Also zum Beispiel die Wärmepumpen europaweit ist ja das Gleiche, dass auch die nicht so fest verkauft werden, wenn man es eigentlich gedacht hat, wenn man sich das angenommen hat, dass es sich wahnsinnig schnell durchsetzt und dann ist alles klimaneutral. Und es gibt auch da halt, hinkt halt die Realität hinter den Träumen hinterdrein. Und das Gleiche ist auch bei den Elektromobilen. Das wird sich nicht so schnell durchsetzen, wie man das denkt. Und ich glaube auch, dass das Ziel von 100% Elektromobilität bis in 11 Jahren, das wird nicht zu halten sein.
Mhm. Gut, Details von dieser Untersuchung, von diesem Artikel, findet ihr auf nebelspalter.ch. Ich tue unten dran den Artikel verlinken. Jetzt gehen wir zum, sagen wir, Fernsehduell des Tages, nämlich Alice Weidel gegen Sarah Wagenknecht, Chefin von der AfD, gegen Chefin vom Bündnis Sarah Wagenknecht, der Abspaltung von links. Man weiß gar nicht richtig, wohin die sich abgespalten haben. Du hast das dir zu Gemüte geführt. Was hat man da verpasst? Was muss man wissen über das Gespräch?
Also es ist ja so, natürlich ein bisschen die Ausgangslage, hat man sich können fragen, ist es das eher ein Duell oder eher ein Duett?
Mhm.
Weil man hat ja gewusst, dass also in gewissen Positionen sind sich die beiden Damen durchaus nahe, also Ukraine, Waffenlieferungen oder auch was Kritik an der Migration angeht. Und ich habe es zuerst einmal top gefunden, dass Welt-TV, wo das die Debatte gemacht hat, das überhaupt zugelassen hat, dass jetzt auch die AfD mit der Alice Weidel mal eingeladen wird und dass sich die beiden Frauen können da jetzt mal duellieren oder eben duettieren. Und insgesamt muss ich sagen, es ist ein sehr informative Stunde gewesen. Es ist sehr aufschlussreich, auch dicht gewesen. Und es ist zum Beispiel, die Debatte ist um Welten besser gewesen als die zum Beispiel zwischen Trump und der Harris. Also da muss ich sagen, das ist wirklich auf recht hohem Niveau debattiert worden und man hat sehr viel mitbekommen und verstanden.
Und ist es jetzt ein Duett gewesen oder ein Kampf? Oder wie würdest du sagen, wie viele Gemeinsamkeiten gibt es? Man redet ja immer von dieser Hufeisen-Theorie, dass irgendwie rechte Parteien irgendwann sich irgendwie mit linken Positionen wiederfinden.
Also das ist sehr darauf angekommen, von welchem Thema dass Sie gerade geredet haben. Dass Sie, also zum Beispiel beim Thema Infrastruktur, da sind Sie sich zwar beide einig gewesen, dass die vernachlässigt worden ist in Deutschland, aber Sarah Wagenknecht, die sagt, man muss Schulden machen, sich verschulden, damit man die Infrastruktur wieder in Schuss kann bringen. Und Alice Weidel, die sagt, nein, man muss sparen, also gar nicht einig. Und dann auch völlig absolut gegensätzliche Positionen beim Thema Israel, wo sehr ausführlich diskutiert worden ist. Alice Weidel ist da sehr pro-Israel und Sarah Wagenknecht, die ist ziemlich israelkritisch. Die redet sogar von einer barbarischen Kriegsführung durch Israel, wo sie sich natürlich dann wieder also einig sind. Da hat es also wirklich kein Blatt dazwischen passt, ist beim Thema Ukraine. Beide sagen, dass eigentlich die NATO-Osterweiterung, das Vordringen von der NATO gegen die Grenzen von Russland, dass das ein Kriegs, also die eigentliche Ursache von dem Krieg sei und dass es jetzt unbedingt Verhandlungslösung braucht und einen Friedensvertrag. Und sehr viel Einigkeit hat es auch gegeben beim Thema Migration. Das ist auch nicht ganz überraschend gewesen. Also Alice Weidel, die hat da sehr darauf gedrängt, dass eben Gesetze durchgesetzt werden, dass die Rückschaffungen gemacht werden. Und Sarah Wagenknecht hat dann doch versucht, irgendeine Differenz zu schaffen. Sie sagt eben, es gäbe da in der AfD Leute wie der Björn Höcke, wo ja, welche Millionen von Leuten in Deutschland rückschaffen und dass sie dann schon nicht in ihrem Sinn. Überhaupt ist interessant gewesen, dass dann auch noch diskutiert worden ist über Extremismus und eben über den Björn Höcke. Also das ist sozusagen der extremste AfD-Mann, den es gibt. Und da hat Alice Weidel ein bisschen eine schwache Figur gemacht, weil sie natürlich immer dem ausgewichen ist. Sie hat ja vor ein paar Jahren selber noch wollen, der Björn Höcke aus der Partei ausschliessen und von dem ist es jetzt nicht mehr weit davon entfernt und sie hat dann umgekehrt aber der Sarah Wagenknecht wieder vorgehalten, dass sie ja eigentlich eine Kommunistin ist oder mindestens gewesen ist und dass sie da mit dem Stalinismus sogar geliebäugelt hat und dann hat Wagenknecht dann nur können sagen, ja, das ist aber vor 20 Jahren gewesen und so, aber doch, es hat gestimmt. Und es ist auch sehr interessant gewesen. Also insgesamt muss ich sagen, es ist ein bisschen also am Schluss unentschieden, würde ich sagen. Beide haben gut diskutiert. Es war eine sehr hochstehende Debatte gewesen.
Jetzt ist ja Deutschland wirtschaftlich in einer Krise. Möglicherweise wird das Jahr das zweite Jahr in Folge, wo die deutsche Wirtschaft schrumpft. Das hat auch mit dem Thema vorher mit der Autoindustrie zu tun, aber nicht nur. Was haben die zwei Parteichefinnen denn so ein bisschen wirtschaftspolitisch gesagt? Oder was haben sie das Gefühl, müssen wir machen, jetzt abgesehen von Investitionen in Infrastruktur? Da sind sich, glaube ich, alle einig, eben ausser, woher das Geld soll kommen.
Das Thema ist eben fast nicht zur Sprache gekommen. Also das, wie gesagt, das ist eigentlich nur bei dem Thema, wie man soll eben das Land wieder in Schwung bringen, die Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Da ist Sarah Wagenknecht natürlich sehr darauf aus, neue Steuern zu schaffen. Und Alice Weidel, wie gesagt, die sagt, man muss sparen, damit man da überhaupt genug Geld hat. Aber das Thema ist wirklich ein bisschen zu kurz gekommen, wie auch das ganze Thema Energie, das ist überhaupt nicht zur Sprache gekommen.
Das wäre auch sehr interessant gewesen, oder? Weil ein Grund für die Wirtschaftsmisere sind ja die enorm gestiegenen Energiekosten in Deutschland, wo es insbesondere der Industrie halt, es ist einfach nicht mehr wirtschaftlich, dann zu produzieren, sobald du Strom oder auch Gas und Kohle, also sonst einfach Energie brauchst in Deutschland. Ja, spannend und glaube ich auch sehenswert und ich glaube, das ist ja auch so, es ist typisch, dass es bei Welt-TV gekommen ist. Das hast du ja auch rausgestrichen vorher. Eigentlich wäre das ja Aufgabe vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, so hochstehende Duelle zu bringen, oder? Ich meine, ich finde das schon noch verrückt, dass sie das offenbar ARD und ZDF nicht schaffen, respektive möglicherweise auch gar nicht wollen, die zwei Frauen diesen sogenannten Plattformen zu geben, oder?
Ja, also was für mich auch noch ein bisschen das Fazit war, ist, ich meine, das sind ja die beiden Vertreterinnen von diesen Parteien, die jetzt in den östlichen Bundesländern abgeräumt haben, die Wahlen gewonnen haben. Und wenn ich das Duell so ein bisschen gehört habe, dann muss ich sagen, es gibt eigentlich keinen Grund, die beiden Damen an einer nächsten Bundesregierung dann halt zu beteiligen, wenn sie so kommen sollte, dann können sie sich mal beweisen, was sie können.
Das ist unsere pragmatisch-demokratisch-schweizerische Haltung. Tönt doch nicht so durchdrehen, sondern wer Wahlen gewinnt und einigermaßen vernünftig ist, der soll auch können regieren. Das ist das Verrückte ist, dass die Haltung von uns zwei wahrscheinlich, vor allem bei deutschen Medien, eine komplette Minderheit der Meinung ist. Irgendwie, da redet man lieber von Brandmauern und sonst so irgendwelchen Sachen. Das ist, verstehe ich an den deutschen Debatten einfach nicht. Ja, dann gehen wir noch zum Thema noch ein bisschen weiter weg von der Schweiz. Der Hurricane Milton, der sorgt offenbar gemäss Focus und anderen Medien für Panik in Florida. Das Benzin geht aus, man hat von Windgeschwindigkeiten geredet, von 180 Stundenkilometer und von Verwüstungen, auch von Todesfällen ist die Rede. Die Todesgefahr hat man können lesen. Es gäbe noch eine letzte Chance gestern Abend, bevor dann der Hurrikan in der Nacht eben auf Floridas Westküste getroffen ist. Wie schlimm ist es wirklich ausgefallen?
Also es ist klar, ich meine, dass so ein Hurrikan mit dieser Stärke ist für die Leute, die dort wohnen, in Florida oder in anderen angrenzenden Gebieten, sicher nicht lustig. Das ist Zweifel ohne eine schwierige Sache und ein ganz schlimmer Sturm. Mich kommt einfach die ganze Debatte bei uns oder die ganze Berichterstattung ein bisschen schief an. Da heisst es natürlich Monststurm und Todesangst. Und es wird wieder mal suggeriert oder Glauben gemacht, dass es so schlimm sei wie noch nie. Und natürlich im Hintergrund, das ist der Klimawandel, das ist klar. Und ich möchte da nur zwei Sachen kurz anzumerken geben, nämlich klar, auch der Vorgängersturm Helene hat jetzt 250 Todesopfer gefordert. Auch das hat man das Gefühl, ja, das ist ganz, also so schlimm wie noch nie. Es ist einfach so, dass die Zahl der Toten wegen Naturkatastrophen weltweit in den letzten 100 Jahren hat um etwa 98% abgenommen. Wenn man sogar noch das Bevölkerungswachstum berücksichtigt, sind sogar etwa 99%. Also da muss man sagen, also einfach über das Gesamte gesehen, wenn man das anschaut, stirbt sozusagen heute fast niemand mehr an einer Naturkatastrophe, wie so ein Hurrikan ist. Also das vergisst man leicht. Und das andere ist, obwohl es das immer wieder das Gegenteil suggeriert wird, schaut mal in Bericht vom Weltklimarat, Arbeitsgruppe 1 von 2001 auf der Seite 1856. Dort hat es eine Tabelle, welche Naturereignisse oder welche Naturkatastrophen sich verändern. Und da kann man lesen oder daraus ablesen, alles, was mit Wind und Sturm zu tun hat, also Severe Wind Storm oder Tropical Cyclones, kein Trend erkennbar. Und es wird auch kein Trend bis 2050 erwartet und kein Trend bis 2021. Also all die Unkenrufe, dass das immer schlimmer wird, ist einfach vom Weltklimarat selber gar nicht gestützt.
Wir sind froh, dass wir bei Nebelspalter jemanden haben, der die Berichte, weil sie sind wahnsinnig lang und auch wahnsinnig kompliziert, wirklich liest. Alex, vielen Dank, weil das ist, oder, man muss dieser Sache auf den Grund gehen, oder? Es ist jetzt einfach, wir hören das eben seit 20, vielleicht sogar noch mehr Jahren, dass jeder Sturm und jeder Wind hat mit dem Klimawandel zu tun. Und es ist einfach nicht gut, wenn man sich zu einfach macht. Und darum ist es gut, wenn man es bei aller Zerstörung, die da stattgefunden hat, einfach kann einordnen in ein grösseres Ganzes. Es hat insbesondere in dieser Region dort, gibt es ja eine Hurricane Season, die gibt es an sich jedes Jahr. Und jetzt nimmt mich aber noch Wunder, du hast gesagt, eben, das ist um 98% zurückgegangen.
Todesopfer wegen Naturkatastrophe.
Genau. Warum ist denn das? Also, weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie weniger Leute in Florida lebt oder so.
Nein, eben nicht. Also die Menschen haben einfach sehr viel besser gelernt, sich zu schützen. Ganz einfach. Also man hat heute auch zum Beispiel Sturmfluten in Deutschland, das ist noch vor wenigen Jahrzehnten sehr eine schlimme Sache gewesen, mit vielen Todesopfern. Und heute kommt es fast nicht mehr vor, dass Leute sterben wegen Naturkatastrophen. Also, und wenn es dann einmal eine Ausnahme gibt, dann hat man das Gefühl, das ist wieder ein Trend gegen oben. Stimmt nicht. Oder man auch bei Dürren, da hat man viel bessere Versorgungsmöglichkeiten heute, dass man diesen Leuten kann, mit Nahrungsmitteln oder mit Wasser versorgen. Und die Tendenz wird weitergehen. Der Mensch wird weiterhin lernen, sich besser anzupassen an so, oder umzugehen mit solchen Naturkatastrophen. Und ob jetzt der Klimawandel allenfalls die Windstärken noch ein bisschen vergrössert oder nicht, was eben, wie gesagt, nicht der Fall ist, das spielt eigentlich völlig untergeordneter Bedeutung. Also, es spielt gar nicht so eine grosse Rolle. Die wichtige Bedeutung ist, dass der Mensch gelernt hat, sich anzupassen.
Und das ist vielleicht auch ein Rezept für die Zukunft, indem wir lernen, mit unterschiedlichen Klimageschichten umzugehen und das können machen. Gut, jetzt müssen wir noch schnell zu unserem Lieblingsregulierungsmoloch gehen. Das ist die Europäische Union. Und zwar ist heute Morgen auch bei Welt eine Meldung online geschaltet worden, dass Kochsalzlösung knapp wird, die deutschen Spitäler. Der Apothekerverband, der warnt schon davon. Und gemäss der deutschen Presseagentur hat ein Geschäftsführer von einem Krankenhausverband gesagt, es sei schon dazu gekommen, dass man Operationen hat müssen verschieben, weil Kochsalzlösungen braucht man im Spital offenbar literweise, oder? Weil man damit tut auch Wunden auswäschen und man braucht es beim Operieren und so weiter. Ich bin zu wenig Doktor, um das zu wissen. Und der Grund ist interessant. Es ist eben so, dass es immer komplizierter wird, Kochsalzlösung herzustellen, obwohl Kochsalzlösung ja eigentlich einfach Wasser und Kochsalz ist. Aber es gibt einen Good Manufacturing Practice Leitfaden von der EU, der ist in Kraft seit dem August 2023 und der tut immer komplizierter vorschreiben, wie dass man Kochsalzlösung und andere Sachen muss herstellen. Das hat dazu geführt, dass Hersteller aufgehört haben, dass Kochsalzlösung teurer geworden ist natürlich auch, also das treibt auch wieder Krankenprämien oder Gesundheitskosten in die Höhe und einfach, es wird dann weniger hergestellt. Es ist wieder so eine richtig schöne Geschichte, wie Bürokraten in Brüssel uns das Leben schwer machen und ich meine Operationen verschieben, das ist potenziell auch lebensgefährlich.
Das zeigt einmal mehr, dass gut gemeint eben selten gut gemacht ist. Also da ist ja eigentlich die Absicht gewesen, dass man die, also es geht ja darum, dass die Kochsalzlösungen steril sind und die müssen offenbar nach jeder Produktionscharge wieder ihre Filter da kontrollieren und dass also auch Haufen Hersteller sagen, dass das machen wir nicht mehr, das ist uns darauf an nicht wert, das lohnt sich nicht mehr. Und eigentlich hätte man das wollen, ja, einführen, zum Patienten besser schützen, obwohl es ja eigentlich offenbar gar keine Probleme gegeben hat mit dem. Und erreicht hat man jetzt das Gegenteil, dass nämlich am Schluss Patienten nicht mehr können operiert werden. Und, ich erinnere das halt jetzt wieder ein bisschen an die, Autoemissionen, die wir vorher, davon geredet haben. Irgendwelche Bürokraten in den Büros und irgendwelche weltfremde Vorgaben machen, die am Schluss das Gegenteil bewirken, was sie eigentlich wollen.
Ja, das ist auch ein gutes Schlusswort. Es ist natürlich nicht nur in Brüssel so, gibt es auch in Bern. Wir tun auch in Bern regelmäßig über so
nicht
Regulierung.
Nicht ganz berichten. Schlimm.
genau. Oder? Und es ist ja dann so, wenn man dann so einen Regulierungsfehler sieht, dann tut man meistens nochmal drauf aufregulieren, so Pflasterli-Regulierung, in der Meinung, es wird immer besser. Und eigentlich ist die Erfahrung genau umgekehrt. Es wird immer schlimmer. Danke, Alex, fürs Mitmachen bei Bern einfach.
Danke.
Danke fürs Zuhören an euch alle. Das war es. Bern einfach vom Donnerstag, 10. Oktober 2024. Dünnt uns weiterempfehlen, dünnt uns abonnieren. Der Journalismus, der muss es geben. Der kann es nur geben, wenn ihr ein Abo löst. Danke vielmals. Und denkt dran, es muss sich niemand entschuldigen, wenn er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.